Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge aus der Kölner Philharmonie, diesmal aus dem The Single in Antwerpen. Ich bin Regine Müller und heute habe ich einen Gast, den ich jetzt mal vorstellen muss. Der ist nämlich Mitarbeiter von René Jacobs, Benoît de Leerschneider. René Jacobs muss ich eigentlich nicht mehr vorstellen, aber ich tue es trotzdem. Er ist Dirigent und Countertenor und hat mehr als 260 Aufnahmen eingespielt. Er ist zudem studierter Philologe und diesem Umstand verdankt sich vielleicht sein Forschungsdrang, der ursprünglichen Gestalt bekannter und weniger bekannter Partituren nachzuspüren. Viele Opern hat er vervollständigt und revidiert, hat sie mit den richtigen Verzierungen und den historisch korrekten Besetzungen versehen. Er hat sich mit Mozart-Opern beschäftigt und mit Beethovens Fidelio-Oper, besser gesagt deren Urfassung, die noch Leonore hieß. Nun kommt er nach Köln mit seinem neuesten Projekt, Georges Bizets Carmen, in der Urfassung mit dem Barockorchester aus dem flämischen Gent. Benoît, die Geschichte der verschiedenen Fassungen von Carmen ist lang. Wir erinnern uns, bis in die 1980er oder 90er Jahre hörte man an den Opernhäusern überwiegend die Fassungen mit Rezitativen statt gesprochener Dialoge und die Hauptrollen waren überwiegend mit schweren, dramatischen Stimmen besetzt. Ursprünglich aber ist Carmen eine Opera Comique. Wie kam es eigentlich zu diesem stilistischen Missverständnis?
Ich glaube, es gibt diese Urfassung von 1874. Und eigentlich hat Bizet alles schon geschrieben, alles ausgeschrieben, ganze Oper schon ausgeschrieben, vor Anfang des ersten Probes. Und dann, ich weiß nicht genau, aber die haben, glaube ich, 3 oder 4 Monate geprobt. Und das Orchester war nicht einverstanden mit Sachen, das Chor war nicht einverstanden mit Sachen. Die Carmen hat dann einen Brief zu Bizet geschrieben, c'est magnifique, es ist alles wunderbar, aber auf Französisch, il me manque une pièce où je peux balancer mes hanches, wo ich meine, wie sagt man das auf
Hüften.
Meine Hüften auch ja, bewegen kann. Und deswegen hat dann Bizet eine neue Arie auch geschrieben, die eigentlich die Habanera, aber ursprünglich gibt es kein Habanera. Er hat Probleme mit der Tenor, scheint nicht so tonfest zu sein und es gab auch die Schwierigkeit, dass es am Anfang war, gab es Melodramen, gesprochen Text und Melodramen. Aber balanceweise war das schwer, eine richtige Balance zu bekommen. Und dann während der Proben und dann nachher, nach der Premiere, die eigentlich nicht so einen großen Erfolg hat, hat Bizet angefangen, Änderungen zu machen, die dann eigentlich die Fassung ist, die wir allen kennen. Aber diese neue Fassung von 1874, das ist wirklich ein neues Stück. Und auch, weil es gespielt wird durch Barock, ist es eine ganz andere Art Artikulation und man, glaube ich, man spürt mehr, was Bizet ursprünglich mit diesem Stück, welches Effekt er haben wollte eigentlich.
Jetzt erklären wir noch mal ganz kurz das Wort Melodram. Das ist ja heute sehr ungebräuchlich. Melodram bedeutet, der Sänger oder die Sängerin spricht und darunter liegt Musik.
Ja. Absolut.
Und das reagiert aufeinander.
Ja, weil Sänger sind nicht gewohnt zu sprechen eigentlich. Die sind gewohnt zu singen und die Stimme zu projektieren, sangmäßig, kann ich das so sagen. Ja. Aber da gibt es wirklich gesprochen Texte und nicht ohne Verstärkung. Und eine richtige Balance da zu finden, das war, es scheint zu sein, ich war da nicht in 1875, aber das war ein Problem und deswegen später hat man dann gesungen Rezitativen gemacht und so. Aber ursprünglich war es beim Bizet nicht so gemeint, um mehr beim Text zu bleiben.
Also es wurde gesprochen und Melodram, halb gesprochen, halb gesungen?
Nein, wirklich, wirklich ganz nett, ganz gesprochen, wie wir jetzt sprechen. Es gibt Dialogen und die Dialogen gehen dann über ins, dann und wann in Melodram. Dann bekommt das gesprochene Wort auch eine andere Dimension.
Also die Habanera werden wir jetzt schon mal nicht hören. Das ist das Erste, was sozusagen in der Urfassung nicht drin stand. Nein. Was fehlt denn noch oder was ist später gestrichen worden aus der ersten Fassung?
Es gibt Entrakte, die gestrichen sind. Es gibt auch andere gesungene Texte, sind dann und wann auch anders. Aber ich meine generell, Leute, die Carmen gut kennen, man erkennt viele Musik von, die wir alle kennen von bisher. Die Toreador, La Fleur que tu m'avais jetée, große Finale, so die großen Finalen, auch Chorfinalen. Aber für die Leute, die das gut kennen, gibt es dann und wann wirklich andere Texte auch, die eine andere Bedeutung geben können oder andere Versionen geben wirklich an diese Carmen.
Also die Charaktere anders zeichnen, als wie wir sie kennen, weil andere Texte gesprochen werden, gewinnen die Charaktere auch ein anderes Profil, kann man das sagen? Sind sie ein bisschen unterschiedlich von dem, was wir kennen?
Ich bin so lange schon in dieser Version, dass ich eigentlich das Unterschied zwischen die zwei. Ich höre eigentlich die Habanera nicht mehr, weil diese L'amour est enfant de Bohème, das sie singt, ist so mehr Opera-Comique, ist nicht so hispanisierend, weil La Habanera ist eine Fabulation, ein Spagnolante, aber das gibt nicht. Es gibt mehr in die Art von einer Opera-Comique, ein Personage, die sich später dann bei Tralalalalalala und Shelly La Spastia, da kommt man die hispanische Klang. Aber am Anfang nicht. Ist es ein anderer, die noch immer über La Liberté singt, aber für eigentlich ihre Melodie ist sehr ähnlich an Allons enfants de la patrie, so ein a Song of Liberty, ein Lied von Freiheit.
Und so, also die Marseillaise.
Das hört man ein bisschen durch die erste Arie von Carmen und das Publikum, ja, kennt dann diese Freiheitsgedanke.
Bizet ist ja überraschend früh gestorben, relativ bald nach der Uraufführung. Und die Partitur, die Orchesterpartitur, ist erst 2 Jahre später veröffentlicht worden durch Ernest Guiraud. Ja. Und Guiraud war es, der die gesprochenen Dialoge durch Rezitative ersetzt hat. Das heißt ja eigentlich, er machte aus der Opéra Comique eine Grand Opéra.
Voilà.
Aber warum eigentlich?
Das weiß ich nicht. Warum, der Grund weiß ich nicht.
Naja, also ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht die Grand Opera einen anderen Erfolg versprochen hat damals, also in der Zeit 2 Jahre nach Bizets Tod, war vielleicht die Opera Comique nicht mehr so beliebt oder vielleicht beliebt bei den falschen Leuten, wie er vielleicht glaubte.
Vielleicht. Ja. Ich weiß nicht genau, warum. Ich weiß nur, dass am Premiere hat das nicht gelungen. Und man suchte andere Art, um das Werk, das so ein grandioses Werk, doch beliebt zu machen. So.
Das Ende der Oper ist ja kein Happy End, also schon in der ersten Fassung.
Ja.
Und das ist ja was sich eigentlich mit dem Konzept der Opera Comique nicht so gut verträgt.
Ja, das war ein Problem. Am Anfang schon war das Opera Comique eigentlich nicht einverstanden mit diesem End, aber Bizet hat gesagt, nein, so ist's, basta, Schluss. Das ist auch die Novelle von Mérimée, ist eine schreckliche Geschichte eigentlich. Anders erzählt, aber Bizet war ein Trendsetter vielleicht.
Guiraud hat vielleicht gedacht, wenn schon ein schlechtes Ende, dann machen wir doch gleich eine Grand Opera.
Es könnte sein.
Auf jeden Fall ist das ein bisschen natürlich durcheinander geworden und vielleicht erklärt es sich so, weil er dachte, das Ende passt eh nicht zu einer Opera-Comique. Mhm. Dann
ein tragisches Stück und dann können wir das vielleicht, ja, es könnte sein. Ja.
Man könnte jetzt natürlich sagen, das sind doch eigentlich Probleme für Musikwissenschaftler, für Fachmenschen. Aber so ist es ja eigentlich nicht, denn diese Veränderungen betreffen ja doch die Rollen und vor allem die Besetzung. Also mit den nicht mehr gesprochenen Dialogen und jetzt Rezitative kann man schwerere Stimmen, dramatischere Stimmen sich eher vorstellen.
Ja, ich meine, was man spürt hier ist, dass es Schauspieler sein müssen, weil die müssen nicht nur singen können, aber auch Texten deklamieren können, wirklich schauspielerisch das Publikum begeistern. Und das ist das Geniale an diesem Stück, dass man begeistert, aber in einer tragischen Art eigentlich. Ja. Die Sänger, die das jetzt heute Abend singen werden und meine in Köln singen werden, das sind die Top-Sänger jetzt, die überall diese Rollen singen, so in andere Versionen. So, ich weiß nicht, ob man das anders casten muss. Man muss es, wie hier, glaube ich, französischsprachig casten. Das ist wichtig, weil um das richtig zu sprechen, aber auch zu verstehen, muss man eigentlich wirklich französischsprachig sein, um das machen zu können. Was in gesungenen Versionen könnte man andere Sänger casten, aber hier geht es nicht eigentlich.
Da fällt das nicht auf, sagen wir mal so.
Ja. Dann und wann weniger, sagen wir.
Ihr habt die gesprochenen Dialoge aber auch überarbeitet.
Ja.
Was habt ihr da gemacht? Habt ihr es aktualisiert, so ein bisschen an den heutigen Sprachgebrauch?
Ja, absolut, weil das war Französisch vom 1874 und Französisch von heute ist doch ein bisschen anders. René hat eigentlich dann und wann zurück die Mérimée genommen. Also die Carmen, die Novelle von Mérimée, und die ist sehr reich an Beschreibungen von Personagen und Situationen. Und René hat zum Beispiel Don José, das erste Mal, wenn er Carmen sieht, beschreibt er sie. Und das zum Beispiel hat René von Mérimée genommen und das textuell übernommen in seine Partitur und so eine Art Melodrama so gemacht nach ihr erster Auftritt, sodass man sieht, wie ab Anfang schon er diese Verhältnis zwischen diese zwei Personen ist. So, René hat das aktualisiert nach aktuelles französisches Sprache, ja, aber nicht, er hat nichts prinzipiell geändert. René liebt die Urgedanken und so dann und wann nur Mérimée quotiert.
Es ist ja jetzt auch eine neue Fassung entstanden durch den Bärenreiter Verlag. Ja. Wie ist die Zusammenarbeit denn gewesen? Der Lektor vom Bärenreiter Verlag hat mit René zusammengearbeitet, oder?
René hat mir gesagt, nach Leonore ist Bärenreiter zu René gekommen und hat gesagt, na, wir haben etwas Neues und das ist Carmen. Und René, ja, ist, wie sagt man, verknallt geworden, sagt man das so, auf diesem Person, diesem Stück. Prévost hat das, die ganze musikologische Arbeit gemacht. René Jacobs ist René Jacobs doch und hat auch seine Bagage mit. Und die waren beide sehr oft in Kontakt miteinander.
René hat ein Essay geschrieben über dieses Projekt. Er schreibt darin, dass das Ende der Urfassung viel nihilistischer ist und viel fatalistischer als das, was wir kennen, weil grausamer auch, weil also jede Romantik bleibt da eigentlich auf der Strecke. Kann man das sagen? Toreador en Garde singt der Chor in der Fassung, die wir kennen. Aber original singt der Chor Ruhm für den Sieger. Er hat mitten ins Herz getroffen. Ruhm für den Helden.
Aber ja, das ist die Urfassung, hat das Ende, die Melodie ist gleich. Das Ende des Chors ist anders und das gibt einen viel tragischer Effekt am Ende, absolut. Richtig. Es ist zu lange her, dass ich die 1875 Version doch angehört habe eigentlich. Ja.
Naja, aber man denkt, also dafür ist Oper ja da. Man hört ja nicht nur Musik, man hört Musik und liest oder versteht den Text.
Ja, absolut.
Und das wirkt ja immer zusammen.
Ja, absolut.
Und wenn der Text fatalistischer ist, dann höre ich auch die Musik
anders an. Und ebenso mehr, desto mehr, weil das Chor ist offstage.
Sie sind jetzt ganz in der Erstfassung, in der Urfassung natürlich drin und Sie kennen jetzt die Carmen aus der Urfassung. Mhm. Können Sie sich noch erinnern an die Carmen von früher? Ist das jetzt eine neue Carmen, eine andere Carmen? Ist sie geheimnisvoller, ist sie frecher oder ist sie gewöhnlicher?
Für mich, ich habe immer die Fassung mit gesungenen Rezitativen gehört. Und das gesprochene Wort gibt die Möglichkeit, um doch viel andere Farben Tempi selbst zu fühlen. Es gibt andere Möglichkeiten, glaube ich, mehr Möglichkeiten auch, glaube ich. So, ist es ein anderer Carmen? Ist es ein reicherer Carmen? Die Sängerin hat die Möglichkeit, das zu benutzen, um das reicher zu machen. Ja, absolut. Und doch, diese erste Arie ist so anders. Und das B-Teil, das ist so schön, dass die Musik ist so reich. Sie ist viel nicht Hispanic at all. Sie ist Mensch. Sie ist mehr ein Mensch, eine Frau. Mehr.
Also weniger Klischee.
Absolut, absolut. Es ist wirklich ein something that makes it richer. Absolut, absolut.
Wenn wir schon beim Klischee sind, Georges Bizet war ja nachweislich niemals in seinem Leben in Spanien.
No.
Aber Carmen gilt ja sozusagen als Klischeebild von Spanien.
Aber das war ein bisschen in diese Zeit, man hat diese Klischee von Spanien, auch so was East, from the East, Egypt, war exotische, das Unerreichbare, das war ein bisschen l'air du temps. So, ich glaube, das ist in diesem Stück ist wirklich, wenn man die anderen Novellen von Mérimée liest, Colomba auch, das ist auch so ein Phantasme, eine Fantasie von etwas anders.
Und vielleicht ist das auch ein bisschen das Ergebnis der Missverständnisse mit der Partitur, dass sich das so stark durchgesetzt hat. Wenn Sie sagen, dass jetzt in der Urfassung gar nicht so viel spanisches Kolorit drin ist.
Ja, es kommt, es kommt. Ich meine, Ouvertüre ist das Gleiche. So, das Gatt hat schon das, aber diese Figur, die man hat von Carmen als diese spanische Fury, nein, am Anfang nicht, begegnet man eine andere Frau. Und deswegen ist es doch eine Bereicherung, finde ich. Aber das ist sehr persönlich, selbstverständlich.
Da wir das ja jetzt halb szenisch erleben werden, also wir sehen und hören nicht Sänger, die an irgendwelchen Notenpulten kleben, sondern Sänger, die auch agieren, allerdings eben in der Nähe des Orchesters bleiben und von daher auch im direkten Kontakt mit René Jacobs.
Ja. Man muss den Dirigenten doch immer sehen. Es bleibt prima la musica dopo la scena. So, erst die Musik. Und, aber das finde ich so, dass das... Ja, für mich als Regieassistent das Tolle, dass man auch fürs Publikum, dass man es spielt und nur nicht singt. Und ich glaube, es ist eine Rechnung auch für die Sänger, und die sind dann freier. Und Noten und Pulten, das ist auch eine Barriere zwischen Publikum und...
Es befreit.
Und auch fürs Publikum, glaube ich, ist es, weil es dauert doch, glaube ich, 3 Stunden Musik. Wenn es gespielt wird, ist es doch eine andere Art, das anzuhören eigentlich.
Ja, es ist einfach viel direkter.
Ja.
Und
ja.
Es ist näher an dem, was man... Ein Bühnengeschehen nennt.
Und Oper ist Emotionen. Ne? Und ich glaube, wenn man von den Noten weg ist, dann ist man mehr ins Wort und in die Musik. Und dann kommt man einfacher zu einer Emotion und dann kann man das einfacher auch mit dem Publikum teilen, glaube ich.
Ja, und man kann spontaner sein.
Es könnte sein. Solisten sind wirklich top, Orchester top. Man muss es sehen.
Vielen Dank.
Vielen Dank für die Interesse.
Das war wieder eine Podcast-Folge aus der Kölner Philharmonie, diesmal aus dem De Singel in Antwerpen. Ich bin Regine Müller im Gespräch mit Benoit de Leerschneider, langjähriger Mitarbeiter von René Jacobs. Die halbszenische Aufführung von Carmen mit René Jacobs, dem Barockorchester und einem herausragenden Sängerinnencast findet am Sonntag um 19 Uhr in der Kölner Philharmonie statt.